Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass die Singularität unausweichlich ist und in ca. 20 bis 30 Jahren für uns Realität werden könnte. Singularität, genauer gesagt die technologische Singularität. Das ist der Zeitpunkt, an dem der Mensch eine künstliche Intelligenz erschafft, die sich selbstständig weiterentwickelt und dann relativ schnell die Menschen in Sachen Intelligenz überholt. Ab dem Zeitpunkt werden die Menschen nicht mehr in der Lage sein, diese Super-KI auch nur ansatzweise zu verstehen. Und weil Prozessoren schneller rechnen als unsere Gehirne, wird diese KI mit jeder Sekunde intelligenter als wir.
Wird doch auch langsam Zeit, dass auf der Erde mal intelligentes Leben entsteht, oder?
Diese künstliche Intelligenz wird auch das letzte sein, was der Mensch jemals erfunden hat. Denn alle weiteren Erfindungen werden dann auf das Konto dieser Super-KI gehen. Wenn man also davon ausgeht, dass diese künstliche Intelligenz irgendwann tatsächlich das Licht der Welt erblickt, dann sollten die Menschen sich lieber gut mit ihr stellen. Denn die Alternative könnte für uns zu einem klitzekleinen Problemchen werden. Transhumanismus nennt sich die Religion, dessen Anhänger an die Singularität glauben und wie folgt argumentieren.
Weißt du, ich lasse mir einen Chip in den Kopf einpflanzen und werde zu einem Teil dieser Super-KI. Ist doch besser, zu einem Terminator zu werden und die anderen abzuballern, als selbst von einem Terminator abgeballert zu werden, oder?
Die Idee hinter dem Transhumanismus ist also, unsere Spezies abzuschaffen und die Menschen in eine Art Cyborgs umzuwandeln, die dann mit dieser Super-KI verbunden sind. Entweder wir entscheiden uns für das, oder sie schlachtet uns ab. Dass die Transhumanisten richtig Bock darauf haben, merkt man auch daran, dass sie gerade diejenigen sind, die an der Entwicklung dieser Super-KI arbeiten. Sie sind die Köpfe mit Taschen voller Geld hinter den großen Tech-Konzernen Google, Microsoft, Amazon und Co. Ich meine, jeder braucht ein Hobby und Transhumanismus ist halt eben ihrs. Verdenken kann man es den Brüdern nicht, denn der Mensch hat schon immer versucht, sich selbst zu optimieren. Wir sind eben nicht perfekt und haben alle mit Komplexen zu kämpfen. Heute soll es aber nicht nur um Cyborgs, sondern auch um Hunde, nasse Matratzen, Erziehungsfragen und unser nagelneues Kraftwerk auf dem Dach gehen. Frohes Neues und willkommen bei der 15. Folge des Spotbeat Family Podcasts. Mein Name ist Sergej. Uns Menschen war es schon immer bewusst, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind verletzlich. Wir beobachteten die Natur und sahen Tiere mit krasseren Zähnen, kräftigeren Beinen und schärferen Klauen. Deshalb bauten wir uns Speere und Rüstungen, um unsere Schwächen auszugleichen. Und dank Autos und Computern sind wir die schnellsten und die hellsten auf diesem Planeten. Als wir vor ein paar tausend Jahren gecheckt haben, dass Wölfe das bessere Gehör und eine viel feinere Nase haben, ketteten wir sie bei uns zu Hause an und benutzten sie als Alarmanlage. Und wenn einer einbrechen wollte, dann musste er auf jeden Fall sehr schnell laufen können. Wir wollten bessere Ohren, eine bessere Nase und schnellere Beine und haben den Wolf zu einem Hund domestiziert, der uns Vorteile verschafft und uns gewissermaßen verbessert.
Sag mal, das hast du dir doch eben nur ausgedacht.
Ja schon, aber es kann doch trotzdem so gewesen sein. Zu Hunden haben meine Frau und ich ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich vermute mal, dass es den meisten so geht, die in der Sowjetunion geboren wurden. Hunde und Katzen als Haustiere kannten wir nicht. Tiere gehörten nach draußen. Jeder auf dem Dorf hatte Tiere, aber die hatten eine klare Funktion. Der Hund war an der Leine und lebte draußen in der Hundehütte. Er sorgte für Abschreckung und beschützte uns. Die Katze hielt Mäuse und Ratten fern. Für Futter und ein Dach über den Kopf mussten die Tiere also arbeiten. In Deutschland sah ich zum ersten Mal, dass Tiere auch im Haus leben, teilweise sogar mit dem Besitzer in einem Bett schlafen. Mittlerweile sind wir deutsch genug, dass uns das nicht mehr komisch vorkommt. Aber vor 30 Jahren hatte das für eine Menge Gesprächsstoff innerhalb meiner Verwandtschaft gesorgt. Der Campingplatz Marmenor, auf dem wir Weihnachten verbracht hatten, ist in ca. 110 Parzellen unterteilt. Es stehen aktuell mehr als 100 Wohnmobile dort und ich schätze, dass jeder Dritte dort einen Hund besitzt. Das ganze Gelände ist mit einem Maschendraht umzäunt und dahinter gibt es eine Art Strand. Jeden Morgen ging ich wie so ein Knastinsasse zu diesem Zaun, trank meinen Kaffee und beobachtete die Hundebesitzer. Ich habe keinen gesehen, der den Hundekot nicht aufgehoben hat, aber das Ding mit Menschen ist, dass wir uns unter Beobachtung anders verhalten, als wenn wir uns unbeobachtet fühlen. Folglich war der Strand leicht vermint. Am Dienstag nach Weihnachten fuhren wir zum Strand, auf dem sich einige Camper dauerhaft eingerichtet haben. Dort haben wir unsere neue Photovoltaikanlage bekommen und auch dort gibt es eine Menge Hunde. Wir mussten echt aufpassen, wo wir hintreten, denn der Hundekot lag überall, auch im Sand.
Du bist aber auch ein Sensibelchen. Das ist in der Natur so. Da scheißen die Tiere eben dahin, wo sie gerade stehen.
Ich will damit nur sagen, dass man als Wildcamper auf einem Naturstrand, wo viele Menschen und Tiere auf eine natürliche Weise miteinander leben, sehr viel Natur findet, okay? Nach 30 Jahren Deutschland haben wir unsere Meinung zu Hunden mittlerweile geändert. Und gerade in einem Camper macht ein Hund Sinn. Sie spüren und hören mehr als wir und ich würde grundsätzlich besser schlafen, wenn ich wüsste, dass bessere Ohren als meine zuhören und mich warnen, wenn jemand um mein Wohnmobil schleicht. Ich denke, dass wir in einigen Jahren den Gedanken an einen Hund wieder aufgreifen werden. Aber aktuell haben wir mit unseren Kindern genug Arbeit und so ist das Thema erstmal vom Tisch.
Ja, für dich vielleicht. Frag mal die Kinder.
Nein, habe ich gesagt. An diesem Strand hat Mario uns in gerade einmal 6,5 Stunden die komplette Photovoltaikanlage installiert und in Betrieb genommen. Wir sind super happy und benutzen mittlerweile sogar die Außenbeleuchtung.
Wow, ihr lässt es gleich richtig krachen und macht eine Lampe an. Beeindruckend.
Ja, und manchmal sogar zwei gleichzeitig. Ich habe mir überlegt, dass ich dir zum Ende des Podcasts genau erkläre, was wir eigentlich gemacht haben und wie eine PV-Anlage im Camper funktioniert. Wenn es dich gar nicht interessiert, dann kannst du dir das Ende einfach sparen. Ich warne dich aber rechtzeitig vor. Zurück zu Maminor. Wir waren insgesamt 9 Nächte auf dem Campingplatz. Nach einer Impfung wurden wir nicht gefragt. Auf der einen Seite ist der Campingplatz sehr bequem. Wir bekommen Strom und Wasser, können Grauwasser entsorgen, Toiletten und Duschen benutzen und auch die Wäsche waschen. Für die Unterhaltung gibt es einen Pool, einen Spielplatz und Boccia-Plätze. Auf der anderen Seite gibt es Mücken und die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Nach 2 Tagen haben wir per Zufall gemerkt, dass die Matratzen von unten nass sind. Nicht feucht, nass. Wenn wir die Vorhänge bei den Betten zuziehen, dann entsteht allein schon durch die Körperwärme ein kuschelig warmer Ort. Unter unserem Bett ist aber auch die Garage und unter dem Bett der Kinder ist die Fahrerkabine. Durch den Temperaturunterschied kondensiert es und dank der hohen Luftfeuchtigkeit trocknet es kaum. Gut ist, wenn man solche erfahrene Camper wie Michael und Janina dabei hat, die seit über 2 Jahren unterwegs sind und dieses Problem auch kennen. Ich bekam von meinem Brother from another mother folgenden Tipp.
Hör mal, Schnucki, abends drehst du die Heizung voll auf, machst sie aus und öffnest die Dachlücken. Morgens machst du das gleiche. Fertig.
Und das funktioniert. Warum? Das kann mich ja auch gleich erklären.
Warme Luft speichert mehr Luftfeuchtigkeit, sammelt sich dann an der Decke und wenn du die Lücken öffnest, entweicht die Luft zusammen mit der Feuchtigkeit nach draußen. Ist Physik oder so.
Seitdem haben wir das Problem im Griff. Nach dem Campingplatz sind wir nach La Manga gefahren. Das ist eine Stadt auf der Landzunge, die den Salzsee Maminor und das Mittelmeer trennt. Die komplette Stadt besteht eigentlich nur aus Ferienwohnungen und scheint eine heiß begehrte Gegend zu sein. Denn ganz im Norden an der Verbindung zwischen See und Meer wurde sogar Land aufgeschüttet, um weiteres Bauland zu schaffen.
Dass wir neulich 15 Tonnen toten Fisch aus dem See geholt haben, sollten wir den Investoren lieber verschweigen.
Ja, besser ist es.
Silvester haben wir auf der Playa de Rafal verbracht. Der Strand, wo wir auch die Full Moon Party gefeiert haben. Hier stehen wir aktuell mit 5 Wohnmobilen, wo wir auch Erika und Georg kennengelernt haben. Sie sind wie wir Spätaussiedler und entsprechend groß sind die Gemeinsamkeiten. Ähnliche Herkunft, ähnliche Erziehung, ähnliches Alter. Sie haben eine 9- und eine 15-jährige Tochter dabei und sind ähnlich ziellos unterwegs wie wir. Wir haben uns bis 3 Uhr morgens ein Dance-Battle geliefert, aber die 20 Jahre älteren Spanier neben uns haben wir trotzdem nicht getoppt. Während wir schon müde ins Bett kippten, machten sie bis in die Morgenstunden weiter. Dank Janina waren auch die Kinder gut beschäftigt. Als Motivation zum Wachbleiben dürften sie jede Stunde einmal in die Tüte greifen und zogen sich eine Überraschungsaufgabe, die sie zu erledigen hatten. Sie haben bei uns gebastelt, gemalt, in Tröten geblasen, sich tätowiert, die Haare mit Farbe besprüht und um 12 Uhr gab es Wunderkerzen. Voll cool.
Aber Alter, das Wohnmobil. Wie eine Kneipe nach einer Rockerbande.
Ja, Kinder, was willst du machen? Spanier böllern übrigens nicht. Sie schlucken stattdessen zu jedem Glockenschlag eine Weintraube. Also um 12 Uhr 12 Weintrauben in 12 Sekunden. Wer das hinbekommt, der darf sich etwas wünschen. Deshalb gab es in Supermärkten 12 abgepackte Trauben zu kaufen.
Bist du bekloppt? Kauf dir einfach 1 Kilo Trauben und versorg das halbe Dorf damit.
Ja, auf die Idee kam ich auch. Aber versuch mal 12 Trauben in 12 Sekunden zu schlucken. Du wirst schnell feststellen, dass die Traubenhaut zu einem gewissen Problemchen wirkt. Ist ein wenig wie trockenes Toastbrot zu schlingen. Deshalb werden die Trauben auch geschält verkauft und dann kommen einem die Spanier dann doch nicht mehr ganz so spanisch vor. Als es gestern Morgen ans Aufräumen ging, hatte die Jüngste gebockt und nur gemeint,
ich will nicht aufräumen. Ich will wie gestern Spaß haben. Ich will Spaß, Spaß, Spaß.
Diese Kinder. Neulich hat sie es geschafft, dass mir die Spucke komplett weggeblieben ist. Hier sind viele Familien mit Kindern unterwegs und entsprechend groß ist die Bandbreite an Erziehungsmethoden. Zwischen autoritär bis partnerschaftlich ist hier alles vertreten. Da hat sie wohl etwas aufgeschnappt. Auf jeden Fall kam eines Morgens ein Dialog zwischen ihr und mir zustande.
Kind, hast du deine Zähne geputzt?
Nein.
Na dann geh mal ins Bad und putz deine Zähne.
Ich will nicht.
Das kann sein, aber deine Zähne musst du trotzdem putzen, sonst verrotten sie und wir müssen dir in einem Jahr wie einer alten Oma Plastikzähne einsetzen.
Ich habe gesagt nein. Mein Körper, meine Entscheidung.
Ich machte meinen Mund auf und schloss ihn wieder. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. 30 Jahre Deutschland, aber diesen Satz habe ich bisher nur ein einziges Mal gehört. Und zwar hier.
Hihi, die beiden grinsen jetzt bestimmt.
Wenn du mal darüber nachdenkst, dann ist das eigentlich ein gutes Konzept. Denn immerhin ist es genau das Recht, das wir ganz aktuell für uns selbst proklamieren. Ich möchte selbst entscheiden, ob ich mich spritzen lasse oder nicht. Und ich habe mich dagegen entschieden. Mein Körper, meine Entscheidung. Warum sollte das Gleiche nicht auch für unsere Kinder gelten? Wie sonst sollen sie lernen, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben? Wir sollten ihnen diese Kompetenz doch lieber früher als später beibringen, oder? Kaum grübelt man darüber nach, kommt die Kleine mit ihrer Entscheidung um die Ecke, ihre Zähne nicht mehr putzen zu wollen. Sind ja ihre Zähne. Ich kann mir aber auch eine weitere Situation vorstellen. Was ist, wenn sie in die 2. Klasse kommt, die Schule ihr ein sogenanntes Impfangebot unterbreitet und sie sich dafür entscheidet, dieses Angebot anzunehmen? Ist doch ihr Körper, also auch ihre Entscheidung. Und innen ist es gerade sowieso. Dass bald Gesetze verabschiedet werden, die eine legale Grundlage dafür schaffen, steht für mich außer Frage. Und in der Sowjetunion wurde das auch so gemacht.
Mit dem Unterschied, dass man nichts zu entscheiden hatte.
Irgendwas sagt mir also, dass man für dieses Mein Körper, meine Entscheidung Ding lieber ein paar Ausnahmen wie Zähneputzen, Impfungen und vielleicht noch Schwangerschaften definieren sollte. Die Feiertage sind vorbei und ich bin schon fast erleichtert. Jetzt ist mal eine Woche abspecken und runterkommen angesagt. Es hat echt Spaß gemacht und wir haben sowohl Weihnachten als auch Neujahr mal ganz anders verbracht als gewöhnlich. Auf jeden Fall haben wir unseren Horizont erweitert und unsere Komfortzone verlassen. War eine super Erfahrung. Das für mich persönlich spannendste Thema habe ich mir für den Schluss aufgespart.
Die Installation eines 740 Watt-Peak-Kraftwerks auf dem Dach der Elefantenkuh.
Wenn dich das nicht interessiert, dann sage ich dir schon mal Tschüss und bis zur nächsten Woche. Wenn es dich doch interessiert, dann erzähle ich dir gern alles über Photovoltaik im Wohnmobil, was ich bisher gelernt habe. Und ich versuche das mal so zu machen, dass es auch solche Elektrotechnikflaschen wie ich begreifen. Los geht's. Ein Wohnmobil ist wie ein kleines Haus. Es hat sogar eine eigene Energieversorgung, die vom eigentlichen Fahrzeug getrennt ist. Macht auch Sinn, denn sonst könnte es passieren, dass ich nicht mehr von der Stelle komme, wenn ich nachts vor dem Fernseher einpenne und die Batterie leere. Strom brauchen wir für Wasserpumpe, also Dusche, Toilette und Küche, Heizung, manchmal Kühlung, Kühlschrank, Licht, Internet, Fernseher und alles, was geladen werden muss, wie Telefone, Tablets und Computer. Und dann gibt es noch ganz andere Geräte, die man im Wohnmobil eher nicht vermuten würde, die uns aber alle schon begegnet sind. Staubsauger, Föhn, Backofen, Thermomix, Winkelschleifer und so weiter. Strom bekommen wir auf zwei Arten. Entweder wir bringen ihn mit, indem wir beispielsweise die Akkus auf einem Campingplatz vollladen, oder wir produzieren ihn bei Bedarf einfach selbst. Auf dem Campingplatz kostet der Strom ca. 3 bis 5 Euro pro Nacht. Unsere Photovoltaikanlage hat 1600 Euro gekostet. Sie amortisiert sich also nach ungefähr 500 Campingtagen mit dem kleinen Bonus, dass wir in Sachen Elektrizität autark werden. Im Wesentlichen brauchen wir für unser eigenes kleines Kraftwerk drei Komponenten. Batterien, die den Strom speichern, Paneele, die den Strom produzieren und das Ding dazwischen. Nennt sich Laderegler und sorgt dafür, dass der Strom der Paneele in die Batterien gespeichert wird. Nun ist es so, dass die Paneele Gleichstrom produzieren und Batterien Gleichstrom speichern. Es ist also naheliegend, auch Geräte zu benutzen, die mit Gleichstrom arbeiten, was in einem Wohnmobil meistens der Fall ist. 220 Volt Steckdosen sind also eher eine Ausnahme und USB-Dosen eher die Regel. In Wohnmobilen kommen vier unterschiedliche Batterietypen zum Einsatz. Die Klassiker sind Bleisäurebatterien. Sie sind günstig, aber sehr schwer und man darf sie nicht liegend verbauen, weil sie sonst auslaufen. AGM-Batterien haben das Problem nicht. Sie dürfen auch liegend verbaut werden, sind aber teurer. Unsere haben 200 Euro das Stück gekostet. Gel-Batterien sind in dieser Hinsicht noch besser, aber auch noch teurer. Und der allerletzte Schrei sind Lithium-Batterien. Sie sind teuer, können aber fast vollständig entladen werden, bevor sie hops gehen und haben damit theoretisch die doppelte Kapazität. Allerdings ist das eine neue Technologie und es gibt noch keine Langzeiterfahrungswerte. Das Problem ist, dass eine Batterie beim Entladen auch immer geschädigt wird. Je weiter ich eine Batterie entlade, desto größer ist der Schaden. Der Schaden ist dauerhaft und kann auch nicht rückgängig gemacht werden. Im Umkehrschluss halten Batterien, die immer nur um 1% entladen und dann wieder vollgeladen werden, eine halbe Ewigkeit. Wenn ich also dafür sorge, dass die Batterien immer voll bleiben, dann muss ich sie seltener tauschen. Und das ist völlig unabhängig davon, welche Batterietechnologie ich verwende. Obwohl wir eine Menge Wattstunden in unseren Batterien gespeichert haben, können wir gerade mal die Hälfte davon wirklich nutzen. Entnehmen wir mehr, nimmt die Batterie einen so heftigen Schaden, dass sie an Kapazität verliert. Passend dazu habe ich in einem früheren Podcast erzählt, dass ich mir eine externe Powerstation gekauft habe, die wir dazu benutzen, unsere Laptops und Handys zu laden. In dieser Powerstation ist eine Lithium-Batterie verbaut und rate mal, was sich nicht mehr laden lässt und ich jetzt nach 2 Monaten reklamieren muss. Ich wette, das wäre nicht passiert, wenn wir sie nicht restlos leer gelutscht hätten. AGM-Batterien sind mittlerweile der Standard in Wohnmobilen und haben sich bewährt. Deshalb hat Mario sie uns empfohlen und auch verbaut. Batterien haben zwei wichtige Kennzahlen. Erstens die Spannung in Volt und zweitens die Kapazität in Amperestunden. Bei uns im Wohnmobil haben wir 2 neue 12-Volt AGM-Batterien mit einer Kapazität von jeweils 150 Amperestunden installiert. Das bedeutet, dass wir eine Stunde lang 300 Ampere aus den Batterien ziehen könnten. Danach wäre sie komplett leer und auch komplett im Arsch. Wenn ich Volt mit Amperestunden multipliziere, bekomme ich die Leistung in Wattstunden. In unserem Fall 3600 Wattstunden. Damit könnten wir einen Mixer mit einer Leistung von 600 Watt 6 Stunden am Stück betreiben und so eine Menge Pfannkuchenteig produzieren. Wenn du also die Größe deiner Batterie berechnen möchtest, dann würde ich den Verbrauch eines Tages in Wattstunden mit 10 multiplizieren. Denn man muss auch mal 3 Tage ohne Sonne überbrücken können und hätte dann eine Batterie, die noch zu 70% voll wäre. Also inklusive wichtigen Puffer. Von unseren sehr viel klingenden 3600 Wattstunden komme ich auf die nicht mehr so viel klingenden 360 Wattstunden, die wir an einem Tag verbrauchen könnten, ohne Gefahr zu laufen, dass die Batterie einen Schaden nimmt. Das reicht, um ein paar Mal den Laptop zu laden oder 16 Stunden Fernsehen zu schauen. Kommen wir zu den Paneelen. Photovoltaikpaneele sind mittlerweile Standardkomponenten. Sie erzeugen die Elektrizität und ihre Leistung wird in Watt-Peak angegeben. Wir haben die komplette verfügbare Fläche auf unserem Dach ausgenutzt und haben nun Paneele mit einer Gesamtleistung von 740 Watt Peak. Das bedeutet, dass sie maximal 740 Watt oder weniger produzieren werden. Das ist ein theoretischer Laborwert, den die Paneele in der Praxis niemals erreichen werden. Denn dafür müssten sie perfekt sauber sein, die Sonne in einem 90 Grad Winkel einfallen und die Temperatur bei exakt 25 Grad liegen oder so ähnlich. Und das ist meistens nicht der Fall. Wenn sie mal die Hälfte produzieren, wäre ich schon happy. Es gibt zwei Argumente, die dafür sprechen, die Paneele ordentlich zu überdimensionieren. Erstens, die Akkus sind viel schneller voll. Ziel ist bereits vor dem Mittagessen die 100% zu erreichen. Denn je voller die Batterie, desto länger bleibt sie am Leben. Zweitens, selbst bei bewölktem Himmel produzieren Paneele Strom. Es sollte so viel sein, dass die Batterie möglichst noch am gleichen Tag vollgeladen ist. Die Module werden oben mit Kabeln verbunden, entweder in Reihe oder parallel. Werden sie in Reihe geschaltet, dann addiert sich die Spannung. Parallel geschaltet addiert sich die Stromstärke. Das ist wichtig zu wissen, denn davon hängt es ab, welchen Laderegler wir nehmen müssen. Einen, der hohe Spannungen oder einen, der hohe Ströme ab kann. Unsere Paneele sind in Reihe geschaltet und liefern eine Spannung von fast 100 Volt und Ströme bis 30 Ampere. Was ich davor gar nicht wusste ist, dass Paneele auf dem Dach nicht geschraubt, sondern geklebt werden. Schrauben sind so eine Art Todsünde für Wohnmobile und ein Garant für Wasserschäden. Und der Wunderkleber, der sicherstellt, dass die Paneele bei 100 km/h dem Hintermann nicht in die Scheibe fliegen, heißt Sikaflex. Mario hat Aluminiumwinkel aufs Dach geklebt und dann die Paneele an die Winkel geschraubt. Hält. Wir haben zwei fette Kabel von den Paneelen durch das Dach in den Schrank und zu den Batterien gezogen und dazwischen den Laderegler installiert. Dieses kleine, teure Ding ist das Verbindungsstück zwischen Paneelen und den Batterien und wird quasi dazwischen geschaltet. Ein Laderegler überwacht permanent die Batterie und lädt sie mit dem Strom aus den Paneelen. Ich habe eins von Victron, so wie gefühlt jeder hier, und kann mit einer App dem Regler bei seiner Arbeit zusehen. Beim Anklemmen des Reglers ist es wichtig, zuerst die Batterie anzuklemmen, damit er sich kalibrieren kann. Erst danach werden die Paneele angeschlossen, ab da läuft die Sache. Was mir noch fehlt, ist ein sogenannter Shunt. Das ist ein Gerät, das zwischen dem Pluspol der Batterie und dem Verbrauchern geschaltet wird und mir über eine App sagen kann, wie voll oder wie leer die Batterie ist. Das macht der Laderegler nämlich nicht, sodass ich nie weiß, wie voll die Batterie eigentlich ist. Ein wichtiges Bestandteil habe ich bisher unterschlagen. Das ist der Spannungswandler. Der ist optional, deshalb habe ich bisher nicht erwähnt. Er wandelt die 12 Volt Gleichspannung der Batterie in die 220 Volt Wechselspannung, die wir aus der Steckdose kennen. Die brauchen wir immer dann, wenn wir ein Haushaltsgerät betreiben wollen, das es als Gleichstromvariante nicht gibt, Mixer oder Föhn beispielsweise. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick über eine Photovoltaikanlage geben, sodass du von hier aus selbst weiter recherchieren kannst. Wenn du Fragen hast, dann lass es mich einfach wissen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.